Das Wunder der tanzenden Tische. Wie kürzlich zu lesen war, beschäftigt man sich zurzeit im Pariser Psychologischen Institut mit einem weiblichen Medium, in dessen Anwesenheit sich ein Tisch frei in die Luft erhebt, ohne auch nur von dem Medium berührt zu werden. Eine solche Art der Mediumschaft ist allerdings schon ziemlich selten und es lohnt sich zweifellos, die Manifestationen zu beobachten. Professor Bertrat, der die junge Dame einem gelehrten Kreise vorführte, ist nun ein vorurteilsfreier Forscher, der doch erst wissenschaftlich prüfen möchte, wo andere, man vergleiche nur Eduard von Hartmann, frisch drauf los urteilen und dabei selbst gestehen, niemals bei ähnlichen Manifestationen zugegen gewesen zu sein. In der Pressenotiz, die über die Experimente mit dem Pariser Medium berichtet, heißt es zum Schluss: Verwunderlich scheint dem Laien allerdings, dass das Mädchen nur bei gedämpftem, rosafarbenen Lichte operieren kann, während weißes und blaues Licht seine Kraft lähmt und das Aufblitzen von Magnesiumlicht ihm sogar einen Nervenschock verursachte. Sollte es am Ende doch Grund haben, hellere Lichtgattungen zu scheuen? Das erinnert mich lebhaft an die schöne Geschichte von dem Mandarinen, dem zur Zeit des ersten Aufkommens der Fotografie ein europäischer Gelehrter begreiflich machen wollte, dass lediglich die Lichtstrahlen solche Bilder malten. Der chinesische Würdenträger aber ließ sich daraufhin also vernehmen: Ja, wenn du das, was du da in der Dunkelkammer treibst, mir bei hellem Sonnenlicht zeigen willst, dann werde ich dir gerne glauben, vorher aber nicht. Gewiss hat das Medium hellere Lichtgattungen zu scheuen, aber wenn es ein echtes Medium ist, wenn also kein Schwindelmanöver vorliegt, was bei den gelehrten Untersuchungen des Professor Bertrat doch wohl als ausgeschlossen gelten dürfte, dann hat es helleres Licht in keiner anderen Weise zu scheuen wie der Fotograf, der sich auch außerstande sehen würde, ein gutes Lichtbild zu fertigen, wollte man ihm die Bedingung stellen, die Entwicklung der Platte bei hellem Tageslicht vorzunehmen. Dennoch aber werden diese neuen Pariser Experimente, wie so viele andere vorher, nur sehr fragmentarische Lösungen des Rätsels bringen. Aber das liegt nicht etwa an der Fragwürdigkeit der Phänomene, sondern daran, dass man hier mit einer Wesenreihe experimentiert, von deren Vorhandensein man keine Ahnung hat. Und während man mit Recht die läppische Hypothese, es handle sich da um Äußerungen unserer lieben Verstorbenen, von vornherein fallen lässt, begeht man nach der anderen Seite hin doch den gleichen Fehler, indem man als gesichert annimmt, dass es keinerlei außermenschliche, unsichtbare Wesen geben könne. Nun muss, wie auch bei den Experimenten von Ochorowitz, das Mädchen für alles, der sogenannte Animismus, herhalten, obwohl es da gar keine präzise Kontrolle geben kann, durch die festzustellen wäre, wo animistische Wirkungen aufhören und wo spiritistische beginnen. Denn die Kräfte der Anima, der Seele des Mediums, sind ja im sogenannten Trance-Zustand völlig jener unsichtbaren Wesensreihe ausgeliefert, deren Existenz man von vornherein leugnen zu dürfen glaubt. Wie man vielleicht aus gewissen früheren Abhandlungen wissen wird, warne ich stets entschieden vor sogenannten spiritistischen Experimenten. Ich rate auch hier wieder jedem meiner Mitmenschen, der etwa mediale Fähigkeiten an sich bemerkt und sich dadurch vielleicht gar noch besonders begnadet glaubt, sich so schnell als nur möglich dem Spinnengewebe, das ihn zu umschnüren droht, zu entwinden. Das ist jederzeit möglich durch entschiedene Aktivität, durch ein Aufsuchen gesunder Lebensbedingungen in freier Natur und durch ein grundsätzliches Vermeiden jeder geistigen Atmosphäre, in der die mediale Veranlagung gefördert werden könnte. Man vergesse nicht, dass jedes echte Medium ein unglückliches Opfer sehr bedenklicher und niemals von ihm zu erkennender Wesen ist, Wesen, die zur physischen Welt gehören, auch wenn sie für uns unsichtbar bleiben, und die für das Leben der Seele Parasiten darstellen, wie Bazillen und Mikroben für das Leben des physischen Körpers. Diese Parasiten saugen ihr Opfer aus bis zum letzten Rest seiner feineren physischen Kräfte, die dem Willen und dem Seelenleben dienen sollten, bis sie es schließlich zerbrochen am Wege liegen lassen, so hoch moralisch auch die Bekundungen der Geisterwelt vielleicht vorher waren. Das Ende fast aller sogenannten Medien ist entweder ein Versinken in willenlose moralische Verworfenheit oder in die Nacht des Wahnsinns. Es ist wahrlich notwendig, vor einer solchen Seuche, die gerade jetzt wieder besonders stark grassiert, eindringlichst zu warnen, auch wenn die von dieser psychischen Pest Ergriffenen entrüstet sein mögen, da sie sich ja doch für erwählte Werkzeuge höherer Mächte, für die Mittler zwischen diesseits und jenseits, ja für die eigentlichen Sprachrohre Gottes halten und mit hirnverbrannter Kritik Lieblosigkeit immer wieder den erhabenen Meister von Nazareth als das größte Medium proklamieren. Wenn ich aber aus einer Kenntnis der Dinge heraus, wie sie nur wenigen Lebenden möglich wurde, so entschieden vor jeder spiritistischen Betätigung, vor jedem Glauben an spiritistische Orakelei warnen muss, so darf man gewiss schon daraus ersehen, dass die mir in jeder ihrer Auswirkungsarten bis ins kleinste bekannten spiritistischen Phänomene als solche durchaus realen Gegebenheiten entsprechen. Nur Ignoranz kann das Dasein dieser Phänomene deshalb leugnen, weil es zu aller Zeit gerissene Schwindler gab, die aus der Neugierde ihrer Mitmenschen auf ihre Art Vorteil zogen, indem sie die möglichen echten Phänomene auf mehr oder weniger geschickte Art vorzugaukeln suchten und so ihre Gläubigen oft lange Zeit hindurch um deren schnöden Mammon erleichterten, bis eines Tages die Entlarvung dem Treiben ein Ende setzte. Das Vorhandensein der echten Phänomene des Spiritismus steht, trotzdem auch oft echte Medien sich zu gelegentlichen Schwindeleien hinreißen lassen, und je mehr ihre Kräfte ausgesaugt sind, desto häufiger, so außer allem Zweifel, wie das Dasein der Röntgenstrahlen, nur werden sie sich niemals wie diese erforschen lassen, eben weil es sich nicht lediglich um physikalische Kräfte handelt, sondern weil hier uns zum Teil unbekannte physikalische Kräfte durch eine Art von Wesen in Aktion gesetzt werden, die ihren eigenen Willensimpulsen folgen und keineswegs gesonnen sind, unseren Wissenstrieb wirklich zu befriedigen. Diese Zwischenwesen, auf deren Dasein wohl so manche Gestalt aus der Vorstellungswelt des Märchens und früherer Sagen zurückgehen mag, sind durchaus amoralisch, weder gut noch böse, folgen allein einem Triebe, den man bei Menschen etwa Laune nennen würde, kennen keinerlei Gewissen und sind einzig darauf bedacht, sich mit Hilfe solcher Menschen, deren psychophysischer Organismus krankhaft gelockert ist, auf dem Gebiet der physischen Erscheinungswelt zu manifestieren. Was aus ihren Manifestationen erwächst, ist ihnen durchaus gleichgültig, und es kümmert sie wenig, dass ihre Opfer schließlich zugrunde gehen müssen. Im Orient, wo die Kenntnis der okkulten Erscheinungen bis ins graueste Altertum zurückreicht, gab es stets und gibt es auch heute noch Menschen, die nicht nur wie unsere Medien willenlose Sklaven dieser Wesen sind, sondern sich ihrer Hilfe bewusst zu bedienen wissen, sie durch ihre ungemein trainierte Willenskraft beherrschen. Es sind jene Fakire, über deren Staunen erregende Wunder die bestbeglaubigsten Berichte vorliegen, die aber durchaus nicht mit jenen Büßern zu verwechseln sind, von denen der eine sich langsam zwischen vier Feuern rösten lässt, während ein anderer es vermag, viele Jahre lang kopfabwärts an einem Baume zu hängen und dergleichen mehr. Auch mit den bekannten indischen Zirkuskünstlern und Taschenspielern haben natürlich diese echten Fakire nicht das Mindeste zu tun. Ich leugne durchaus nicht, dass es sehr seltene Fälle gibt, in denen auch von Seiten entkörperter, also nicht mehr auf der Erde lebender Menschen, diese hier besprochenen Wesen zur Manifestation angetrieben werden. Aber man glaube ja nicht, auf normale Weise durch die Hilfe dieser Wesen den erwünschten Verkehr mit dem Jenseits anbahnen zu können. Die wenigen, denen die Natur dieser Wesen bekannt ist und die sich ihrer bedienen könnten, weil sie aus Gründen höherer übersinnlicher Entfaltung einst diese Wesen überwinden mussten, hüten sich wohl, von ihrer Macht Gebrauch zu machen, ja, sie gehen für gewöhnlich diesen Wesen aus dem Wege wie giftigen Schlangen. Auch wissenschaftlicher Forscherdrang erscheint ihnen keineswegs entschuldbar, wenn er dazu führt, den gefährlichen Bereich dieser Zwischenwelt aufzusuchen. Sie können nur immer wieder davor warnen, diese dunklen und dem Menschen verderblichen Gebiete der Allnatur vorwitzig zu betreten. Niemals wird die Menschheit aus dem Zwischenreich her, dem die spiritistischen Phänomene entstammen, irgendeine Antwort erhalten, die ihr auf die Dauer segensreich werden könnte. Torheit aber wäre es, seine Augen vor gesicherten Tatsachen verschließen zu wollen, die jederzeit vorhanden waren, die so alt sind wie die Welt und zu allen Zeiten unter allen Völkern beobachtet wurden, lange bevor Amerika die Wiege des neueren Spiritismus überhaupt entdeckt war. Wer hier noch zu leugnen versucht, der ist, um mit Schopenhauer zu reden, nicht ungläubig, sondern unwissend zu nennen. Aber wer gar Offenbarungen des ewigen Geistes bei spiritistischen Manifestationen erwartet, der gleicht einem in der Wüste Verschmachtenden, der einer Luftspiegelung nachläuft, die ihm schattige Oasen mit köstlichen Quellen verspricht, während er durch seinen Irrtum nur desto sicherer dem Verderben anheimfällt, dem er entrinnen wollte.